Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Die Waldbrandsaison schlägt voll zu auf der Nordhalbkugel der Erde. In Kanada und den USA toben Dutzende von Bränden und besonders erwischt hat es den Norden Kaliforniens und die kanadischen Westprovinzen British Columbia und Alberta. Wir reden heute unter anderem über Hitze, die weltweit zunimmt und Folgen für ihre Gesundheit. Auch für die Tierwelt ist die Erwärmung gefährlich, aber noch gefährlicher ist die Zerstörung von Lebensräumen oder die Einschränkung durch menschliche Aktivitäten. Das bedroht die seltenen weißen Delfine vor Chinas Küste. Wir blicken aber auch ganz praktisch in den deutschen Alltag und berichten, wie sie Rentenabschläge ausgleichen können und was künstliche Intelligenz im Kampf gegen Zigarettenstummel bei der Stadtreinigung in Potsdam leistet. Und im Selbermacht-Tipp erfahren Sie, wie Sie Ringel, Blumen, Salbe selber herstellen können. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Weltgemeinschaft zu verstärkten Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung aufgerufen. Milliarden Menschen überall auf der Welt litten unter hohen Temperaturen, die vor allem auf den von Menschen gemachten Klimawandel zurückzuführen seien. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Die in den vergangenen Tagen bekannt gewordenen neuen Hitzerekorde beunruhigen UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Extrem heiße Temperaturen seien längst keine Ausnahmen mehr. Milliarden Menschen auf der Welt litten unter einer Epidemie extremer Hitze und schmorten in immer tödlicheren Hitzewellen, manchmal mit Temperaturen von über 50 Grad Celsius. Guterres verwies darauf, dass dieser Juni der 13. Monat in Folge war, in dem es einen neuen Hitzerekord gab. Mehr als 70% aller Arbeitskräfte sind nach Angaben des UN-Generalsekretärs mittlerweile dem Risiko extremer Hitze ausgesetzt. Am meisten betroffen die Ärmsten und Schwächsten. Die Weltgemeinschaft rief Guterres zu größeren Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel auf. Der Ausstieg aus fossilen Energien sei dringend nötig, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Nur so könne die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt werden.
Aus New York, Martin Ganselmeier. Auch wenn das Wetter in vielen Teilen Deutschlands heute abgekühlt hat, durch den Klimawandel wird es in Deutschland insgesamt immer heißer und nächste Woche klettert das Thermometer wieder über 30 Grad. Extreme Hitze schadet der Gesundheit, macht zum Beispiel Herz-Kreislauf-Probleme. Nicht so bekannt ist, dass Hitze auch die Niere schädigen kann und zwar massiv. An extrem heißen Tagen kommen immer mehr Menschen mit akutem Nierenversagen in die Kliniken. Daniela Engelhardt.
Wenn es heiß wird, geraten wir ins Schwitzen. Bei Extremhitze können wir dadurch in kurzer Zeit bis zu 2 Liter Flüssigkeit verlieren. Das ist gefährlich, sagt Dr. Simone Bödecker-Lips, Nierenärztin an der Unimedizin Mainz.
Die Niere hat zu wenig Flüssigkeit und es entsteht dadurch ein akutes Nierenversagen. Zusätzlich gibt es auch in wenigen Fällen die Ursache, dass es zu einer sogenannten Rhabdomyolyse kommen kann. Das heißt, es ist ein Verfall der quergestreiften Muskulatur und die Abbauprodukte können dann die Niere verstopfen.
Erst vor kurzem hat die Medizinerin ein erschreckendes Beispiel erlebt.
Ein junger Mann, der im Straßenbau arbeitet, der an einem Tag mit extremer Hitze die Straßen geteert hat, kam zu uns in die Notaufnahme mit einem akuten Nierenversagen. Und als wir den Patienten gefragt haben, wie viel haben Sie getrunken, hat der Patient berichtet, 8 Liter an diesem Tag getrunken zu haben.
Warum haben die nicht gereicht, um die verlorene Flüssigkeit auszugleichen? Die Erklärung: Es gibt eine Grenze, ab der der Magen-Darm-Trakt nicht mehr schnell genug das geschluckte Wasser aufnehmen und in die Blutbahn bringen kann. Junge Erwachsene, die sich nicht ständig in der Sonne aufhalten, bekommen kaum Nierenprobleme. Aber für die Älteren ist die Dehydration, also ein starker Flüssigkeitsverlust, oft lebensbedrohlich, betont Dr. Bödecker-Lips.
Alte Menschen haben einfach nicht mehr dieses Durstgefühl und dadurch kommt es dann häufig wirklich schnell zu einer Dehydration. Da muss es nicht unbedingt sogar so extrem heiß sein. Da haben auch früher normale Sommer gereicht, um alte Patienten immer wieder in die Notaufnahme zu bringen.
Was erschwerend hinzukommt: Ein akutes Nierenversagen zeigt keine eindeutigen Symptome. Die Menschen fühlen sich schwindlig, schlapp, übel, aber das wird den hohen Temperaturen zugerechnet. Sie suchen keine Klinik auf. Hier bekämen sie Flüssigkeit über die Vene zugeführt und würden sich schnell erholen. Auch Kinder können von möglichen akuten Nierenschäden bei Extremhitze betroffen sein, weil sie, ebenso wie die Alten, kaum Durstgefühl haben. Warum ist es nun so entscheidend, dass die Niere gesund ist? Sie hat lebenswichtige Aufgaben. Allem voran regelt sie den Wasserhaushalt des Körpers. Sie entfernt Gifte und Medikamente aus dem Blut, die über den Urin ausgeschieden werden. Sie setzt Hormone frei. Sie hilft bei der Produktion von roten Blutkörperchen, aktiviert das Vitamin D und sie sorgt für das Gleichgewicht von Basen, Säuren und Mineralstoffen im Blut. Ein Ausfall all dieser Funktionen ist äußerst problematisch. Von den 62.000 geschätzten hitzebedingten Todesfällen im Jahr 2022 in Europa hatte jeder zweite ein akutes Nierenversagen. Aufgrund des Klimawandels wird sich diese Zahl bis zum Jahr 2050 verdoppeln. Was können wir tun? Wir können vorbeugen, die Räume kühl halten, uns nicht der Sonne aussetzen, schweißtreibende Arbeiten vermeiden und viel trinken. Normalerweise braucht der Körper nur 2 bis 3 Liter am Tag. Bei extremen Temperaturen aber gilt die medizinische Empfehlung: Trinken Sie so viel Sie können. Ihre Niere wird's Ihnen danken.
Daniela Engelhardt über Gesundheitsprobleme durch Hitze. Die Klimaerwärmung beeinträchtigt auch die Tierwelt, insbesondere in den Meeren, denn die Ozeane federn die menschengemachte Klimaerwärmung de facto ab, indem sie die meiste Erwärmung aufnehmen. Weshalb sich ganze Fischschwärme in kühlere Gewässer aufmachen. Aber auch Schiffsverkehr und große Infrastrukturprojekte machen Meeresbewohnern das Leben schwer. In Hongkong werden immer wieder tote weiße Delfine an Land gespült. Rund um die chinesische Sonderverwaltungsregion soll es nur noch 30 bis 40 Exemplare geben. Eva Lamy-Schmidt war in Hongkong und hatte einige der seltenen Delfine gesichtet.
Ein Glücksmoment einer Touristengruppe auf einer Bootstour vor der Lantau-Insel in Hongkong. Lange hatten sie Ausschau gehalten und nun ist er ganz nah. Ein weißer Delfin. Nur wenige Meter vom Boot entfernt gleitet er an der Wasseroberfläche, zeigt seine Rückenflosse, schießt eine kleine Wasserfontäne in die Luft und schnattert dann wieder davon. Eine Garantie, die Delfine zu sehen, gibt es auf solchen Touren nicht. Geduld ist gefragt. Wir versuchen nicht, nach den Delfinen zu jagen. Wir nähern uns aus sicherer Entfernung und mit einer sicheren Geschwindigkeit. Wenn die Delfine sich sicher fühlen, dann kommen sie von selbst, erzählt Reiseführerin Carmen Roberts von der Organisation Dolphin Watch. Und tatsächlich kommen sie, an diesem Tag sogar mehrere auf einmal. Im blaugrünen Wasser kurz vor der Küste des Fischerdorfs Tai O blitzen immer wieder ihre Finnen hervor. Sie sehen oft pink aus, wenn sie aus dem Wasser springen. Bei Anstrengung ist die weiße Haut der Delfine besser durchblutet. Deshalb sind sie auch bekannt als pinke Delfine. Sobald ein Delfin in Sicht ist, schaltet der Kapitän den Motor aus. Er hält sich an den Verhaltenskodex. Doch nicht alle halten sich daran. Schnellboote düsen öfter an uns vorbei, nur wenige Meter von den Delfinen entfernt. Im Hintergrund ist ein großer Frachter mit Containern zu sehen. Besorgniserregend ist es für die Delfine vor allem, dass es so viel Bootsverkehr in ihrem Lebensraum gibt. Oft fahren die Boote sehr schnell. Das beeinträchtigt ihre Echoortung, ihre Orientierung. Wir fahren unter der Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke durch. Es ist die längste Überseebrücke der Welt. Vor knapp 6 Jahren wurde sie eröffnet. Tierschützer machen vor allem dieses Bauprojekt für den rasanten Rückgang der Tiere verantwortlich. Die nichtstaatliche Organisation Hongkong Dolphin Conservation Society beobachtet die weißen Delfine rund um Hongkong seit etwa 20 Jahren. Damals hat sie 188 Tiere gezählt, heute nur noch 30 bis 40. Besonders während des Baus der Brücke sei die Zahl nach unten gegangen, erzählt Vienna Mack. Sie hilft dabei, Fotos zu machen und die Delfine wiederzuerkennen. Zum Beispiel anhand der Form ihrer Rückenflosse, ihrer Farbgebung oder anhand von Verletzungen. Hier kannst du sehen, schon als dieser Delfin klein war, hatte er einen Schnitt von einem Fischernetz. Nicht nur Fischernetze, sondern auch unsichtbare Verschmutzungen des Wassers seien ein Problem, teils verursacht durch Bauprojekte, teils durch städtische Umweltbelastungen. Immer wieder werden tote Tiere an Land gespült, oft sind Jungtiere betroffen. Die Hongkonger Regierung sagt, die Delfine hätten sich während der Baumaßnahmen in andere Gebiete zurückgezogen. Wie ein Sprecher auf Anfrage der ARD mitteilte, sind bei großen Infrastrukturprojekten Ausgleichsmaßnahmen zum Schutz der Delfine getroffen worden. Zum Beispiel spezielle Gebiete, sogenannte Meeresparks, in denen sie besonders geschützt seien. Laut der NGO Hong Kong Dolphin Conservation Society haben die Delfine die Meeresparks als Lebensraum allerdings nicht angenommen. Es gebe nichts, was ihren Verlust kompensieren kann, sagt Vienna Mack.
Eva Lambi-Schmidt. Und nun von Hongkong zurück nach Deutschland. Viele Beschäftigte wollen früher in Rente, doch das bedeutet meist finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen. Mit Sonderzahlungen ins eigene Rentenkonto können diese Abschläge ausgeglichen werden. Rentenpunkte kaufen, das hat Vor- und Nachteile. Andreas Braun fasst sie zusammen.
Früher in Rente? Das ist der Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger. Doch das kann teuer werden. Denn wer nicht in den Genuss einer abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren kommt, der muss Abschläge in Kauf nehmen. Für jeden Monat, den die Rente früher starten soll, sind das 0,3% der erwarteten Rente. Damit kommen Abschläge von bis zu 14,4% zusammen. Dann nämlich, wenn man den Ruhestand schon mit 63 anpeilt, statt nach Erreichen der Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Doch es gibt eine Möglichkeit, diese Abschläge bei der Rente zu vermeiden. Man kann sie nämlich durch Sonderzahlungen ausgleichen. Dafür gelten bestimmte Voraussetzungen, die Gundula Sennewald von der Deutschen Rentenversicherung beschreibt.
Es ist erforderlich, dass man vor Erreichen seiner persönlichen Regelaltersgrenze mindestens auf 35 Versicherungsjahre kommt. Das heißt, wer also jetzt mindestens 50 Jahre alt ist und mindestens die 35 Versicherungsjahre erfüllen wird, ist erstmal vom Grundsatz her berechtigt, eine solche Ausgleichszahlung vornehmen zu können.
Ob Versicherte diese Voraussetzungen wirklich erfüllen, das überprüft die Rentenversicherung vor einer solchen Zahlung. Dabei werden auch Versicherungszeiten geklärt, die der künftige Rentner angesammelt hat. Interessierte können sich im Vorfeld vom Rentenversicherungsträger ausrechnen lassen, wie hoch die Rentenanwartschaft sein wird, und dann ihren Antrag stellen. Wenn seine Prüfung abgeschlossen ist, erhalten Versicherte einen entsprechenden Bescheid. Auf dem steht, wie hoch die Sonderzahlung ist, um die Rentenabschläge auszugleichen. Der Betrag kann dann innerhalb von 3 Monaten auf das Rentenkonto eingezahlt werden. Es kann aber auch nur ein Teil der Summe gezahlt werden oder die Zahlung kann in mehreren Raten vorgenommen werden. Ein weiterer Vorteil bei Ausgleichszahlungen: Sie können zu 100% von der Steuer abgesetzt werden, nämlich als Altersvorsorgeaufwendungen, genau wie die normalen Rentenbeiträge. Hier gelten allerdings bestimmte Obergrenzen. Aber lohnt sich die Sonderzahlung denn, abgesehen von den Steuervorteilen, überhaupt, etwa im Vergleich zur privaten Vorsorge? Das tut sie durchaus, meint der ehemalige Rentenberater Mike Baker, der Rententipps über einen eigenen Internetkanal gibt.
Vorteil der Ausgleichszahlung ist auf jeden Fall, dass ich bis Lebzeitende monatlich eine Rentenzahlung bekomme, die dann auch regelmäßig eigentlich jährlich an die Lohnentwicklung angepasst wird. Da habe ich also viel, viel Sicherheit, die damit einhergeht.
Nun hat die Rentenversicherung den Antrag auf eine Sonderzahlung genehmigt. Die Abschläge hat man ausgeglichen, dann kann der gewählte frühe Rentenbeginn ja eigentlich kommen. Was aber, wenn man doch länger arbeiten will als ursprünglich geplant?
Die Ausgleichszahlung verpflichtet nicht dazu, vorzeitig in Rente zu gehen. Ist dann auch nicht so, dass das Geld irgendwie wieder zurückgezahlt wird, sondern mit dem Geld hat man Rentenpunkte erkauft. Und diese Rentenpunkte wirken sich rentensteigernd aus, abhängig davon, wann man in Rente geht.
Eine Sonderzahlung in die Rente kann also auf 2 verschiedene Arten sinnvoll sein. Entweder, um früher den Ruhestand anzupeilen, bei gleicher Rente, oder um die Rente zu erhöhen, wenn man doch länger im Arbeitsleben bleiben will.
Andreas Braun über Ausgleichsmöglichkeiten bei Rentenabschlägen. Seit 2024 ist es teurer geworden, wenn Zigarettenstummel auf dem Bürgersteig landen. Die Hersteller müssen sich nämlich an einem nationalen Fonds beteiligen, dessen Einnahmen wiederum den Kommunen zugutekommen, die für die sauberen Bürgersteige und Straßen letztendlich zuständig sind. In Potsdam hat sich die Stadtreinigung zusätzlich Unterstützung in Form von künstlicher Intelligenz geholt. Annika Jensen beschreibt, was die dort leistet.
Wenn Norman Stutz in seine Kehrmaschine steigt, startet er nicht nur den Motor des Gefährts. Er startet ganz automatisch, ohne dass er etwas dafür tun müsste, auch eine künstliche Intelligenz.
Die haben das so gut verbaut im Endeffekt, dass wir das, also keine Arbeiten damit haben, weil wir das Bedienfeld von der Kehrmaschine so groß ist, dass wir da nicht eingeschränkt sind, weil wir uns ringsherum um die Maschine konzentrieren müssen.
Norman Stutz hält täglich die Straßen in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam sauber. Er arbeitet für die Stadtreinigung. Seit 2 Jahren setzt sie auf künstliche Intelligenz. Nach einer Testphase sind seit rund 1,5 Jahren 5 von 11 Kehrmaschinen mit dem System Cortexia unterwegs. Es wurde von einem gleichnamigen schweizerischen Unternehmen entwickelt. Dabei ist am oberen Rand der Windschutzscheibe eine kleine Kamera installiert. Carsten Stimming, Abteilungsleiter Reinigung bei der Stadtentsorgung Potsdam.
Diese Kamera misst nach unten und vor den Besen bzw. vor dem Fahrzeug, muss man sich das vorstellen. Alles, was dort an Unrat liegt, wird aufgenommen bzw. halt gezählt. Da sind zum Beispiel Glasflaschen, Zigarettenstümmel, Papier, alles sowas wird dort gezählt und bei uns dann ausgewertet.
Die Kamera filmt also nicht wie eine Filmkamera oder ein Handy, sie zählt. In der Auswertung lassen sich dann Schwerpunkte in der Stadt ausmachen. Müllhotspots. Aber kann man die denn nicht mit dem bloßen Auge schon erkennen? Braucht es dazu wirklich eine künstliche Intelligenz?
Naja, das Erkennen eines Hotspots ist ja immer eine Empfindungssache. Jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich sage jetzt mal, hier liegen jeden Tag 5000 Zigarettenstummel als Beispiel. Das war ja mit menschlichen Augen so nicht zu erkennen. Und daher ist das natürlich schon eine deutliche Erleichterung, auch für uns in der Auswertung. Ne? Weil wir fahren ja jeden Tag pro Maschine mindestens 40, 50 Kilometer, ne? Wo wir halt wirklich durchgucken, wo wir sehen, wo sieht's wie aus. Und das haben wir halt vorher so nicht gehabt.
Die Daten sendet das System in Echtzeit, dann kann schnell reagiert werden. Die Routen planen Stimming und sein Team auf Grundlage der KI-Daten ständig neu und angepasst.
Das heißt also wirklich, wir können Montag bis Sonntag jeden Tag auch anders gestalten und gerade am Wochenende, ich sag mal so Richtung Parks und so, ist halt viel mehr los, ne, als ich sag mal auf dem Montag. Ne, in den Ferienzeiten wird es wahrscheinlich jeden Tag irgendwo unterwegs sein.
Personal werde übrigens nicht eingespart, sagt Stimming. Es werde effizienter eingesetzt. Kraftstoff werde ebenfalls nicht eingespart, denn die Routen müssten ja in jedem Fall gefahren werden. Die KI Cortexia für Stadtreinigungen ist keine selbstlernende KI, erläutert Johannes Schön von Remondes Digital, einem Partnerunternehmen des schweizerischen Unternehmens Cortexia.
Die Modelle, die dort zum Einsatz kommen, die KI-Modelle, die müssen antrainiert werden. Das heißt, wenn man ganz viele Bilder von zum Beispiel Zigarettenstummeln hat und diese dann annotiert, so nennt sich das Ganze, kann man der KI beibringen, wie so ein Zigarettenstummel aussieht. Dafür ist erstmal manueller Aufwand notwendig.
Was dieses System jedoch mit allen anderen KI-Systemen gemein hat, je mehr Daten es gefüttert bekommt, desto besser funktioniert es. Heißt in diesem Fall, je mehr Bilder es von verschieden verformten Zigarettenstummeln auf unterschiedlichen Untergründen und je mehr Bilder es von verschiedenen Arten von Müll bekommt, desto besser kann es diesen Müll identifizieren.
Potsdam ist im Juni 2022 die erste Stadt in Deutschland gewesen, die mit der Lösung in Deutschland an den Start gegangen ist. Mittlerweile nutzen das System rund 10 Städte in Deutschland, darunter Städte wie zum Beispiel Hamburg, Frankfurt, Kiel.
Nach 1,5 Jahren Einsatz ist Carsten Stimming überzeugt. Die Potsdamer, die darauf achten, können sehen, dass ihre Stadt sauberer geworden ist. Konkret wird er allerdings nur in der Innenstadt. Müllhotspots seien etwa der Bassinplatz und der Platz der Einheit gewesen. Die Stadtreinigung hat sich entschieden, dort weitere Mülleimer aufzustellen. Heute bestätigen die Daten der künstlichen Intelligenz, dass die Maschinen dort weniger Müll aufnehmen.
Annika Jensen über KI in der Stadtreinigung.
Deutschlandfunk. Selber macht Tipp.
Jetzt im Sommer blühen die Ringelblumen, gelb- bis orangefarben, in den Gärten. Aus ihnen lässt sich Ringelblumen oder Calendula-Salbe selber machen, statt sie in Drogeriemarkt zu kaufen. Diese dient zur Pflege von wunder Haut. Ute Reckers war bei einer heilpflanzenkundigen Frau zu Gast, die weiß, wie es geht. Der Selbermacht-Tipp.
So, ich bin jetzt hier angekommen am Schrebergarten von Mareike Schrock. Mareike Schrock kommt aus Köln und beschäftigt sich seit Jahren mit Permakultur und Pflanzenwissen, gibt auch Beratungen zu dem Thema. Willkommen im Garten.
Mareike führt mich zu einem Beet mit den Ringelblumen, die hellgelbe bis knallorangefarbene Blüten haben.
Calendula officinalis, so heißt sie. Sie hat einfach viele Eigenschaften. Wundheilend, entzündungshemmend, überhaupt hautpflegend.
Die heilenden Wirkstoffe sind in allen Blütenteilen der Korbblütler enthalten, sogar im grünen Blütenkörbchen.
Man kann auch schon mal riechen, der Duft ist ganz typisch.
20 Gramm für 100 Milliliter Salbe benötigen wir. Die Ringelblume blüht von Juni bis in den Herbst hinein. Wer keine frischen Pflanzen zur Verfügung hat, kann sich getrocknete Blütenblätter kaufen, zum Beispiel in der Apotheke. Davon reichen dann 10 Gramm für 100 Milliliter. Nachdem wir 2 Minuten gepflückt haben, stehen wir mit 2 Handvoll Calendula-Blüten da.
Wichtig ist, denke ich, noch zu sagen, dass man immer sicherstellen sollte, dass man weiß, um welche Pflanze es sich handelt, die man nutzt. Das ist das A und O.
Ringelblumen zum Beispiel können mit anderen Korbblütlern wie der Tagetes oder der Arnika verwechselt werden. Ansonsten benötigen wir für die Calendula-Salbe nur 3 Zutaten.
Ringelblumen, das Bienenwachs, in dem Fall Bienenwachs-Pellets, ein gutes Öl, in dem Fall ist es jetzt ein Olivenöl. Es sollte ein hochwertiges Lebensmittelöl sein, richtig? Ganz genau, da sollte man dann auch nicht sparen. Wo kriege ich das Bienenwachs her? Übers Internet, also wenn man da halt nach Bio-Bienenwachs-Pellets oder Granulat schaut. Das ist dann gereinigtes Bienenwachs? Gereinigt und ausgewiesen einfach für die kosmetische Verwendung.
Die Ringelblumen aus Mareikes Garten sind ökologisch angebaut. Das hat den Vorteil, dass sie die Calendula-Blüten ungewaschen verwenden kann und keine Inhaltsstoffe ausgeschwemmt werden. Stattdessen kontrolliert sie jetzt, ob noch winzige Tiere in den Blüten stecken. Natürlich sind das keine sterilen Bedingungen, weshalb Mareike die Salbe später auch nicht auf offene Wunden auftragen würde. Mittlerweile hat sie ein Holzbrett mit Wiegemesser hervorgeholt und die Calendula-Blüten vor mich auf einen Gartentisch gelegt. Die Arbeitsanweisung lautet:
Du machst die jetzt klein. Also so eine Mischung aus orangefarbenen, gelben und grünen Pflanzenteilen liegt jetzt hier vor mir auf diesem Brettchen. Und das ist hier wie so ein Becherglas, da sind die 100 Milliliter Olivenöl drin. Und jetzt schütte ich die Ringelblumen in das Olivenöl. Hat so ein bisschen was von Salatdressing hier. Stimmt. Wir machen das also jetzt im Wasserbad, heißt, um dann den Ölauszug herzustellen.
Ölauszug. Das bedeutet, dass die fettlöslichen Inhaltsstoffe der Blüten in das Öl übergehen. Das Ringelblumenölgemisch sollte dafür mindestens 10 Minuten auf 60 bis maximal 70 Grad erwärmt werden. Wärmer darf es nicht werden. Mareike kontrolliert die Temperatur des Öls ständig mit einem Stabthermometer.
Und mit dem kann man gleichzeitig auch gut umrühren. Das kannst du gerne schon mal machen.
Ja.
Jetzt müssen wir das abseihen.
Das Ölgemisch wird durch ein T-Sieb und ein altes Stofftaschentuch geschüttet.
Also das Olivenöl, was da jetzt durch das Sieb kommt, das ist ein bisschen trüber und ein bisschen oranger als vorher. Das ist einfach auf die Schwebstoffe zurückzuführen.
Nach dem Durchseihen messen wir, wie viel Öl übrig geblieben ist. Und zwar sind es von den ursprünglich 100 90 Milliliter Öl. Wir fügen entsprechend 9 Gramm Bienenwachs hinzu, also 1/10 umgerechnet in Gramm. Das sollte eine gut verstreichbare Salbe ergeben. Wer die Salbe fester möchte, fügt einfach mehr Bienenwachs hinzu.
Das sind so kleine Wachsflöckchen, die wir hier haben. Und die kommen jetzt in das Olivenöl rein. Das Bienenwachs schmilzt sowas wie bei 65 Grad und das ist dann auch unsere Zieltemperatur. Hier geht es jetzt nur noch darum, wirklich das Bienenwachs zu schmelzen. Abfüllen werden wir es, bevor es hart ist, weil aushärten soll es dann halt in den Salbentiegeln.
Am besten sind Salbentiegel aus dunklem Glas zum Schutz lichtempfindlicher Wirkstoffe. Sollte die Salbe im Tiegel nicht fest genug werden, kann sie noch einmal erhitzt und mit weiterem Bienenwachs angedickt werden. Mittlerweile ist unsere Salbe im Salbentiegel ausgehärtet und sieht schön dunkelgelb aus.
Und jetzt ist es noch wichtig, dass man die Salbe komplett aushärten lässt und dann noch nicht zu früh einen Deckel drauf macht.
Mareike Schrock nutzt ihre selbstgemachte Ringelblumensalbe 1 Jahr, bis zur nächsten Ernte.
Wir können hier schon mal den Test machen.
Ja, ich probiere jetzt mal die Calendula-Salbe aus. Ich tue mir jetzt mal ein bisschen was auf die Lippen. Ah, das ist angenehm.
Soweit der Verbrauchertipp von Ute Reckers. Und noch eine Meldung: Wegen eines zu hohen Nitratgehalts im Trinkwasser will die EU-Kommission Frankreich vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen. Deutschland ist 2023 knapp einer Milliardenstrafe entgangen. Ab 12.10 Uhr geht's nach Frankreich, nach Paris zur Olympiade. Tschüss, sagt Jule Reimer.